Und ich weiß noch, wie einige zu mir von meinen Kumpels gesagt haben, ja, Kochi, so war mein Spitzname damals. Träum mal weiter, ja. Ja, aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen. Wenn ich Kummer habe, Traurigkeit in mir drin habe, dann kann ich das schreiben, dann kann ich das niederschreiben und mir geht es irgendwann danach besser. Nicht gleich, wenn ich die ersten Zeilen fertig geschrieben habe, sondern damals eben die Windträume waren nur für mich eigentlich. Und ich habe gemerkt, aber es geht mir echt gut damit. Ne? Ich konnte sozusagen Abschied nehmen von meinem Vater. Stop it. Es gibt so Punkte im Leben, wo man die Reißleine ziehen muss, meiner Ansicht nach. Wenn man weiß, es geht in die falsche Richtung. Und wenn man das selbst bemerkt, das ist ein Zeichen dann irgendwo, dass deine Seele dir sagt, hey, hör zu, da geht irgendwo was falsch. Und wenn du das Glück hast, das zu bemerken, weil du sehr oft auf deine innere Stimme hörst, dann musst du das ziehen. Weil ich bin mir sehr sicher, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwann an Drogen geraten, an sonst was, weil ich einfach einen Weg gegangen wäre, der nicht meiner gewesen wäre.
Oder dass man vielleicht manchmal auch noch gar nicht so ganz genau weiß, wie sieht der Traum aus. Man hat vielleicht auch einfach so eine Sehnsucht oder so ein Gefühl, dem man nachgeht. Und viele Menschen gehen diesem Gefühl ja auch gar nicht erst nach, aus Angst davor oder aus Bequemlichkeit. Das ist alles, wirkt alles so weit weg, so weit entfernt.
Und dadurch habe ich halt, durch diesen Cut, den ich gemacht habe, habe ich mich wieder neu geöffnet.
Ja, willkommen zu unserem Podcast mit Jens
und Christopher.
Man kennt dich auch vor allem unter dem Namen Jando. Ich persönlich nenne dich Jens, wir kennen uns schon viele, viele Jahre.
Genau.
Jando ist dein Künstlername. Vor allem schreibst du Bücher. Du bist hauptberuflicher Autor unter anderem, bist aber auch sehr, sehr vielfältig unterwegs. Aber bevor du hauptberuflicher Autor werden konntest, musstest du eine ganze Menge Hürden überwinden und hast so einiges durchlebt. Wie bist du zur Sehnsucht, zu dem Traum gekommen, dass du gesagt hast, hey, ich will schreiben, ich will damit mein Leben verbringen?
Puh, das ist ein langer Weg gewesen. Ich habe so vieles ausprobiert in meinem Leben. Vom Restaurantfachmann, vom Verkäufer, von der Bundeswehr, ja, bis hin zum Fernsehen und dann schreiben. Und es war ein langer Weg, diesen Traum zu finden vom Schreiben, dass es tatsächlich das ist, was ich machen möchte.
Ein kleiner Traum, den du hattest, befinden wir uns auch gerade. Wir befinden uns hier gerade in so einem Schwedenhäuschen.
Oh ja, cool, ne?
Allerdings mit Norwegen fahren im Hintergrund.
Nee, Dänemark
fahren. Dänemark fahren, du hast vollkommen recht. Das war natürlich nur ein kleiner
aber
Test.
Aber ist ja alles Skandinavien, ne?
Alles Skandinavien. Genau. Wir sind hier in richtig schönen Plätzchen hier im Wald, wo wir unseren Podcast hier aufnehmen. Und das war so ein bisschen so, du liebst die Ruhe so ein bisschen, das Einkehren.
Ja, aber auch erst jetzt. Also das ist auch, hat sich erst so in den letzten Jahren entwickelt. Also früher hättest du mich ausgelacht, hätte ich gesagt, ich will hier hin oder sonst was. Das war überhaupt nicht mein Ding. Also früher brauchte ich das Stadtleben. Ich habe in Köln gelebt und ich konnte es gar nicht mehr, es durfte nicht gar nicht schnell genug gehen.
Das heißt, früher warst du ein wilder Vogel?
Naja, ein wilder Vogel. Ich würde es mal so sagen, ich war ein Hallodri.
Okay, ein Hallodri. Auch ein schönes
Wort. Hat mal irgendjemand zu mir gesagt und ich fand den Namen so schön und den Begriff Hallodri als Spitzbube, fand ich ganz schön und deswegen übernehme ich den lieber als wilder Vogel.
Ja. Du sitzt jetzt hier vor mir mit kurzen Haaren, aber früher haben die Haare nicht mal aufgehört zu wachsen.
Nee, ich war ein Bombenleger.
Und du hast mir mal verraten, dass das auch so ein bisschen deine langen Haare waren wichtig zur damaligen Zeit, weil das war auch so eine Art Einstellungskriterium. Oder erzähl doch mal deine Geschichte, was hast du denn vor dem Schreiben gemacht?
Ja, ganz witzig. Also ich habe studiert auf Sport, Germanistik, Geschichte, auf Lehramt, wollte also ein Pauker werden. Und habe aber aktiv Fußball gespielt. Und beim Fußballspielen habe ich mir einen blöden Bänderriss zugezogen und im Knie auch noch einen Meniskusschaden. Und als Sportstudent war da eben keine Möglichkeit, das Studium in dem Moment weiterzumachen. Hätte ein halbes Jahr halt Pause machen können. Klar, so ein bisschen dann Germanistik, aber das hätte mir nicht gelangt. Und habe ich gedacht, so, jetzt probierst du es einfach mal aus und bewirbst dich beim Fernsehen. Damals, muss man sagen, das war 1998, da gab es nur RTL, Sat.1 und die Öffentlich-Rechtlichen, großartig, ein bisschen ProSieben schon. Aber das war halt alles so noch in den Anfangsfüßchen. Ja. Und ja, ich habe gedacht, bewerb dich doch einfach mal bei RTL. Und habe ich gemacht und ich hatte, wie du schon richtig sagtest, damals lange Haare, war die Zeit vom Grunge, Nirvana, Pearl Jam, alles so meine absoluten Heroes und ja, habe mich da beworben und bin auch angenommen worden als Praktikant bei RTL und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, nachdem ich dann auch da geblieben bin, sie hatten mir danach dann noch ein Volontariat angeboten, ich musste mich also entscheiden damals, nach dem Praktikum komme ich zurück, mache ich mein Lehramtsstudium fertig, werde Lehrer oder gehe ich halt in den Medienbereich und mache dann Volontariat. Und das hatten sie mir angeboten und ich habe das Volontariat dann auch angenommen. Und ja, und irgendwann ist man dann halt eben so auch dann einer von denen, sage ich mal so. Und da haben sie mir dann auch erzählt, ja, wir haben dich eigentlich damals auch nur eingestellt. Nicht wegen deinem tollen Lebenslauf, den ich ja nicht hatte, sondern wegen meinen langen Haaren. Die wollten tatsächlich mal endlich jemand haben, der lange Haare hat. Und da war es eigentlich scheißegal, ob ich jetzt irgendwie einen super Lebenslauf hatte, den ich nämlich nicht hatte, sondern es ging nur um meine langen Haare. Ja gut, und ich habe mich dann natürlich dann auch, jetzt will ich mich mal selbst ein bisschen loben, auch durch meine Arbeit halt auch etabliert und die haben gesehen, hey, der kann ein bisschen mehr, dieses Landei. Und ja, und das war dann mein Begriff oder mein Einstieg halt im Medienbereich für RTL.
Ja. Ja, jetzt erzählst du das sehr, sehr locker, sehr, sehr luftig für diejenigen, die schon mal irgendwie was mit Medien oder mit Fernsehen zu tun haben. Die wissen natürlich ganz genau, so einfach und entspannt ist die Arbeit nicht. Also es ist auch mit sehr, sehr viel Stress verbunden.
Total. Also bei mir war es dann auch so, ich habe ein Praktikum gemacht in der Aufnahmeleitung. Und zwar bei den Talkshows. Damals waren, muss ich dazu sagen, heutzutage gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele Talkshows gibt. Damals waren es halt, ich habe bei dem Talkshow Urgestein Hans Meiser gelehrt, auch in seiner Produktionsfirma. Das war eine Tochterfirma von RTL damals, Kreativ. Mhm. Und ich habe damals bei Bärbel Schäfer angefangen, mein Praktikum zu machen. Und danach kam dann Birte Karalus und Hans Meiser war natürlich auch da, Verona Feldbusch, Veronas Welt. Mhm. Ja, und da habe ich tatsächlich diese ganzen Produktionen durchlaufen. Birte Karalus habe ich sogar aufgebaut damals mit Oliver Geissen zusammen. Der kam später auch noch dazu. Also es war echt richtig, richtig eine coole Zeit. Aber es war auch irgendwann so dieser Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, boah, Reicht. Es ist halt echt super schnelllebig. Und jetzt kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück, wo du dann gesagt hast, boah, warst du denn schon immer so? Oder nee, aber damals war es halt auch einfach eine super coole Zeit, das beim Fernsehen zu genießen. Und es war halt, aber es ging so schnell, weißt du, es konnte auch gar nicht schnell genug gehen. Und ja, irgendwann war dieser Punkt dann bei mir, wo ich gesagt habe, puh, das geht mir echt auch ein bisschen zu schnell. Und ja, dann musste ich halt überlegen, was mache ich, wie geht's weiter. Ne?
Ja, gut, man hat ganz oft auch 12-Stunden-Tage, 14-Stunden-Tage und das eben aber auch jeden Tag.
Du, wir haben Produktionen, wenn wir die Talkshows, das waren ja keine Live-Sendungen, die haben wir aufgezeichnet. Das waren 3 Sendungen am Tag. Ja. So, und das ist mit Gästen, ne? Also, ja. Und ich bin als Aufnahmeleiter, bist du dafür zuständig, dass diese Sendung halt läuft, ne? Also, wenn da irgendwo was nicht ist, läuft alles bei dir zusammen als Aufnahmeleiter, hast du die Funktion, dass alles bei dir gebündelt ankommt und du musst das alles organisieren. Und wenn irgendwo was scheiße läuft, dann bist du derjenige, der am Springen ist und das schnell machen muss. Und du hast die Vorbereitung, du hast die Nachbearbeitung und du hast dann während dieser Produktion auch die Verantwortung. Die Leute kommen auf dich zu, wenn irgendwo was ist. Und das war schon so für einen wie mich, der halt ja vorher sozusagen sein Leben auch so in den Tag hinein gelebt hat.
Hallodri, ne?
Hallodri, genau der. Und dann auf einmal mit Verantwortung dabei und das sind auch dann ja Produktionen, die auch ein bisschen Geld kosten. Ja. Eine Sendung hat damals 60.000 Euro gekostet.
Ja.
60.000 Euro.
Ja.
So, und das ist und die Verantwortung liegt bei dir. Wenn da irgendwo was schief läuft, dann bist du derjenige, wo sie sagen, ey, komm mal her, was hast du da für eine Scheiße gemacht?
Ja.
Und ja, also, das war dann schon krass.
Also es war auf jeden Fall eine aufregende Zeit, wie du sagst. War eine sehr, sehr stressige Zeit. Und wieso hast du dann gesagt, hey, das bringt mir an sich Spaß, aber ich will was anderes machen. War das ein konkreter Anstoß? Ist irgendwas los gewesen in deinem Leben? War es eine Erkenntnis? Hat sich das langsam gebildet? Was ist passiert?
Coole Frage. Es war eigentlich schon immer so, dass es zum Fernsehen gehen irgendwo immer für mich ein Traum war. Das war irgendwie, und da kommen wir ja zu diesen Punkten, was sind Sehnsüchte, was sind Träume? Und ich hatte schon damals als Jugendlicher, habe ich immer gesagt so, hey, ich gehe mal irgendwann zum Fernsehen, das ist ein Traum von mir. Und ich weiß noch, wie einige zu mir von meinen Kumpels gesagt haben, ja, Kochi, so war mein Spitzname damals. Träum mal weiter, ja. Ja, aber ich habe mich davon nicht abbringen lassen und ich habe es halt gemacht. Aber ich habe dann auch gemerkt, und das ist halt so bei Träumen und auch bei Sehnsüchten, irgendwann merkst du, dass es vielleicht doch nicht der richtige Traum ist. Oder vielleicht war ja zu diesem Zeitpunkt genau das Richtige, passte in deinen Lebensplan oder in dein Lebensziel hinein. Aber dann irgendwo ist es dann vielleicht nicht das Richtige, weil es ist schwer zu erklären. Viele Leute haben auch zu mir gesagt, als ich aus der Produktion rausgegangen bin, haben gesagt, warum machst du das? Das ist so ein geiler Job und jeder will dahin und du sagst so einfach, ich will es nicht. Nee, ich merkte, dass das irgendwo bei mir der Punkt war, wo es auch nicht weiterging. Und ich weiß auch genau, was es war, was mich halt gestört hat dran. Und zwar waren das bei mir diese Gäste, die du hattest, die Talkshow-Gäste. Weißt du, das ist ja wie so auf dem Präsentierteller, wie du die Leute da auch darstellst. Nein, das ist falsch. Die Leute stellen sich selbst dar, aber du gibst denen halt schon eine Plattform. Und du weißt genau, dass das für die Folgen haben wird.
Ja.
Weil es wird immer unterschätzt. Damals gab es ja noch kein Social Media. Und diese Talkshows, das waren Quotenrenner.
Ja, voll.
Es wurden total viele haben das gesehen. Und wenn da irgendjemand ist und dann sein Privates offenbart, was natürlich auch redaktionell so in die Richtung gedrängt wurde, ist das schon krass gewesen. Und ich habe echt, teilweise hatten wir bei Talkshows auch Psychologen dabei, die halt betreut haben. Und ich habe bei mir gemerkt, das ist nicht meins. Also das ist nicht das, was ich möchte, wo ich auch hinterstehen kann und sage, hey, das ist cool, das ist nicht meins gewesen. Ne? Ja. Und es war auch irgendwo dieses Künstlerische, hat mir gefehlt. Es war halt ein Job.
Ja.
Es war Handwerk, was ich gemacht habe. Es hat viel mit Organisation zu tun, viel auch mit Menschen, viel reden, diese Richtung. Aber es hat nicht dieses Künstlerische in mir wieder hervorgeholt, was ich eigentlich irgendwann mal machen wollte. Und ich hatte total viel Bock, in diesen Bereichen zu machen. Und ich habe mich dann einfach ausprobiert. Ich habe dann halt einfach angefangen im Schauspielbereich. Ich habe bei Verbotene Liebe ein halbes Jahr mitgespielt, aber naheliegend, ich war kein großer Darsteller da wie die anderen gelernten Schauspielerinnen und Schauspieler, sondern ich habe da zwar auch eine kleine Rolle gespielt, aber habe den Aufnahmeleiter Tom gespielt.
Ja.
ich habe mich sozusagen selbst gespielt, weißt du, und das ging ganz gut und habe dann halt, wie es eben auch viele gemacht haben. In Köln war das dann sehr einfach, weil viele Produktionen, damals war halt Medienstandpunkt Nummer 1.
Ja, klar.
Und da haben wir halt in vielen Sachen, ob es SK Kölsch war, damals solche Serien, habe ich überall mitgespielt, so in kleine Rollen, Statistenrollen, auch mal kleine Sprechrollen, das Leben des Oswald Kolle und all solche Geschichten, das habe ich halt gemacht und habe einfach geguckt, ist es das, willst du da rein? Und habe aber auch schnell gemerkt für mich, dass auch Schauspiel, natürlich ist das in einer Hinsicht echt was für kreative Menschen. Aber es ist auch ein Handwerk, was du lernst.
Klar.
Das kannst du gleich viel, viel mehr zu sagen. Oder erzähl mal von dir. Ja. Du weißt ja, was Schauspieler ist.
Ja, genau. Das kann man vielleicht noch mal an anderer Stelle. Also natürlich, Schauspielerei stellt man sich ja auch immer so vor. So, ah, oh, ja, cool, ich kann so sein, wie ich bin und krieg dafür Geld. Oder, oh, ich kann dies und das spielen und so. Aber man muss schon genau wissen, was man da tut und vor allem, wie man das tut. Das ist halt, du musst mit deinen Emotionen umgehen können, auf professionelle Art und Weise. Und jetzt haben wir hier eine schöne Uhr, die hier dazwischen schlägt.
Genau. Und altes Erbstück.
Sehr gut. Und es ist auch so, dass du dann denkst, so, hey, wein mal auf und bitte. Ja, also wein mal auf Kommando. Ja, ja,
das so, musst du lernen, oder?
So, dass es echt ist. Das musst du lernen und musst wissen, wie. Du musst wissen, die Rolle, die du spielst, wie viel Anteil von mir selber steckt da drin. Und das ist sehr, sehr umfangreich. Manchen ist es vielleicht auch einfach ein gegebenes Talent, was sie mitbringen. Aber selbst dann, wenn du hochtalentiert bist, musst du an dir arbeiten, musst dich weiterentwickeln. So. Ja, aber ich fand das ganz interessant, um noch da mal darauf zurückzukommen bei dir, was du gesagt hast. Es war für dich ein Traum, den du auch dann ja gelebt hast, ausgelebt hast. Aber ich glaube auch, dass sich Träume verändern oder dass man vielleicht manchmal auch noch gar nicht so ganz genau weiß, wie sieht der Traum aus. Man hat vielleicht auch einfach so eine Sehnsucht oder so ein Gefühl, dem man nachgeht. Und viele Menschen gehen diesem Gefühl ja auch gar nicht erst nach, aus Angst davor oder aus Bequemlichkeit. Das ist alles, wirkt alles so weit weg, so weit entfernt. Wie soll denn das gehen? Wie du schon sagtest, man hat viele Freunde, die sagen so, ach Kochi, das wird sowieso nicht so, ne? Die einen zurückhalten. Oftmals ist es auch bei vielen, die ich kenne, die Familie tatsächlich, die einfach daran nicht glauben, weil Bremsen, ne? Die kennen dich dein Leben lang und können sich irgendetwas für dich nicht vorstellen. Mhm. Aber ich sage dann immer, sie müssen es sich für dich auch nicht vorstellen können. Du musst der Einzige sein, der es sich für dich vorstellen kann. Und man muss anfangen, diesen Weg zu gehen. Und dann merkt man auch so ein bisschen wie, keine Ahnung, um jetzt nicht zu pathetisch zu werden, aber wie, als wenn du auf einen Horizont zu spazierst, so stelle ich mir das immer vor. Du denkst so, da hinten will ich hin. Aber desto weiter du gehst, desto mehr entdeckst du links und rechts neben dir auf dem Weg neue Sachen, neue Facetten. Du lernst dich selbst besser kennen und dann können sich Träume auch verändern, wenn man offen dafür ist.
Total. Bin ich ganz bei dir. Und das ist auch eigentlich so, beschreibt eigentlich auch wunderbar, wie du es gerade gesagt hast, so mein Leben und auch meine Einstellung. Also genauso ist es. Träume ist das eine, was man immer hat, aber es verändert sich, weil der Mensch sich auch verändert. Das Drumherum verändert sich. Man hat einen neuen Freundeskreis und man hat ein neues Blickfeld um sich herum und man wird auch älter. Und je älter man wird, sieht man auch, man hat Erfahrung gesammelt. Und das heißt aber ja nicht, dass man älter wird und dass man seine Träume verliert. Das ist genau der falsche Ansatz. Also ich weiß bei mir zum Beispiel, ich kann aus meinen Erfahrungen sprechen, dass ich auch damals noch nicht mal mit Anfang, Mitte 30 gedacht habe, okay, ich werde noch mal irgendwann Autor und schreiben. Das war so weit fern und weg von mir, auch überhaupt nicht irgendwo in einem Traum irgendwo drin oder in einer Sehnsucht dabei, dass ich sage, hey, das will ich noch mal machen oder so. Überhaupt nicht. Das ist einfach auch wieder durch das Leben entstanden, durch Zufälle. Und ja, daher, es ist so tatsächlich das Leben, Träume, Veränderungen, das ist eine Zeit und das bringt es alles mit sich. Und das ist halt das Spannende auch.
Voll, wenn man es zulässt. Viele lassen es
nicht
zu.
Genau. Und das ist halt immer so das, wo ich auch immer sage, so auch dieser Spruch, ne, der mich echt irgendwo immer noch so getriezt hat, ja, Kochi, träum du mal weiter. Ne? So dieses, das, was man ja auch immer gehört hat, so von den Eltern, träum du mal weiter und das ist ja nicht erreichbar für dich. Ich denke schon, es ist alles im Leben irgendwo erreichbar. Aber vielleicht in einer Form, die wir vielleicht so nicht gedacht haben. Ja. Ne? Das ist, ich habe auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal bei RTL lande. Und ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal meine Mutter irgendwann pflegen würde oder sonst was. Das sind immer Sachen, die entwickeln sich im Laufe der Jahre. Und das sind Erfahrungen, die man hat und die einen auch prägen. Aber ich finde auch, man muss es lernen zuzulassen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, auch zu scheitern. Mhm. Weil das ist, glaube ich, somit das alles Entscheidende, auch im Leben zu scheitern. Wir haben in Deutschland immer so ein großes Problem, sage ich mal so. In Deutschland darf man nämlich nicht scheitern.
Ja.
Da sind uns, in diesem Fall auf jeden Fall, sind uns die Amerikaner weit voraus, weil die scheitern so oft. Aber das ist für die nicht scheitern. Das gehört für die zum Leben dazu. Und das ist eine gesunde Einstellung.
Voll. Das ist es, glaube ich, einfach. Ich glaube, die meisten fangen auch nicht an, ihren Weg zu geben, weil sie eben Angst vor diesem Scheitern haben. So. Und ich weiß nicht mehr genaue Zahl, aber habe ich mal gehört, das ist eine unfassbare Zahl, wie oft man als Kind, wenn man anfängt, laufen zu lernen, wie oft man auf die Nase fällt und wieder aufstehen muss. Ne? Und da denkt man so, ja gut, bestimmt schon ein paar hundert Mal, aber es sind wirklich zigtausende Male, bis du wirklich laufen kannst. Und wenn man erwachsen wird dann und möchte etwas Neues ausprobieren, irgendwie ein Instrument erlernen oder so, wie oft probiert man das? Einmal? Zweimal? Ja, man nimmt sich die Gitarre und sagt so, ah, das tut ja weh an den Fingern. Nee, ich glaube, ich bin für Gitarre spielen nicht geschaffen. Ja, wie oft übst du das wirklich, wie oft probierst du das wirklich aus? Ne? Bestimmt nicht zigtausend Male, so wie du das als Kind neue Dinge erlernen musstest. Genau. Und das ist, glaube ich, halt einfach so ein wichtiger Punkt. Ich möchte einmal noch mal ganz kurz auf deine Fußballliebe zu sprechen kommen, weil die gleiche Liebe hast du ja auch mit deinem Vater geteilt. Mhm. Und aus der Liebe zum Fußball ist auch mehr oder weniger dein Künstlername Yando entstanden, stimmt, wenn du das uns gleich verraten möchtest. Und das war auch, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt damals in deinem Leben, der da passiert ist, der dich auch noch mal ein bisschen mehr in Richtung deiner neuen Sehnsucht getrieben hat.
Ja, also jein, sagen wir es mal so. Also der Verlust meines Vaters, das war sehr krass. Also insgesamt dieses zu überlegen, ich musste gerade innehalten für mich, weil ich einfach am Überlegen war, wie es ist. Ich habe durch den Verlust meines Vaters, der sehr früh war, mein Vater ist mit 53 Jahren gestorben. Da war ich gerade 22. Das war schon sehr krass und ich habe sehr, sehr lange dafür gebraucht, um damit auch umzugehen. Und ich habe damals tatsächlich irgendwann mal angefangen, die Windträume zu schreiben. Nur für mich.
Ja.
Ich habe sie nur für mich geschrieben. Ich habe sie nicht irgendwie für irgendjemand anderen geschrieben, sondern nur für mich. Ich hatte kein einfaches Verhältnis zu meinem Vater. Ich war halt ein Rowdy, ne? Ein Halodri. Ja. Und mein Vater war sehr, sehr, sehr gesettet und ein sehr, sehr korrekter und anständiger Mann und ein sehr liebenswerter Mann auch. Und ich war halt, so wie man sich einen Rebell halt vorstellt. Also das ist, ich habe jeden Mist mitgemacht, den man machen konnte. Ganz einfach, Punkt aus. Und das ist für einen Vater nicht einfach und für die Eltern so oder so nicht. Und dann, wenn es auch noch Lehrer sind, noch schlimmer. Daher hatten wir wirklich kein einfaches Verhältnis. Und es wurde es besser, wo er merkte so, hey, jetzt hat der Junge so seinen Weg gefunden, geht wieder in diese Richtung und er kommt langsam. Ja, und dann ist er gestorben, weißt du? Und es waren so viele Sachen, die unausgesprochen waren und die so wertvoll waren, die man hätte irgendwo gebrauchen können, die mich auch als Sohn, als Heranwachsender irgendwo helfen hätte können und es war nicht da, ne? Und da habe ich dann, ich habe dann einfach angefangen zu schreiben, ne? Und ich habe einfach gemerkt, dass ich eine Gabe habe, wenn ich Kummer habe, Traurigkeit in mir drin habe, dann kann ich das schreiben, dann kann ich das niederschreiben und mir geht es irgendwann danach besser. Nicht gleich, wenn ich die ersten Zeilen fertig geschrieben habe, sondern damals eben die Windträume waren nur für mich. Eigentlich. Und ich habe gemerkt, aber es geht mir echt gut damit. Ne? Ich konnte sozusagen Abschied nehmen von meinem Vater. Ja. Und das hat sich wie ein Leben, also hat sich wie ein roter Faden eigentlich durch mein ganzes Leben gezogen, dass ich Bücher geschrieben habe oder tiefgründige Bücher schreiben konnte, dann, wenn irgendwo ein Verlust in meinem Leben war. Und ich habe zum Beispiel als Verlust, wir rutschen jetzt natürlich in eine ganz andere Richtung rein, aber ich finde, das passt trotzdem. Als meine Mutter habe ich zum Schluss noch gepflegt. Sie ist an Demenz, Alzheimer erkrankt und auch gestorben. Und ich habe halt die letzte Zeit mit ihr zusammen verbracht und habe sie halt auch gepflegt. Und ich habe damals immer mehr ein bisschen Abschied nehmen können von ihr und habe dann einfach weil sie nicht mehr da war. Ne? Sie war zwar als Person da, aber sie war eben nicht mehr. Meine Mutter war so eine schlaue Frau. Von ihr habe ich das Schreiben gelernt. Also sie hat an der Kreisvolkshochschule Schreibkurse gegeben. Sie war selbst Autorin, Lehrerin und sie war so eine tolle Frau. Ja. Und diese Frau zerfiel dann in diese Alzheimer-Demenz, war gefangen in so einer Hülle, auch wenn sie vor dir saß. Ja. Ne? Und ich hatte nicht mehr den Austausch mit ihr, der mir gefehlt hat. Und da habe ich dann halt im Himmel gibt's einen Bahnhof geschrieben.
Ja.
Diese Welt dazwischen noch. Ja. Ne? Es gibt eine Welt dazwischen und das war meine Mutter. Und das war so dieser Abschied, den ich habe da schreiben können. Und das war, ich glaube, das ist eine Gabe, die ich habe. Dieses, mir geht's dann zwar auch selbst richtig dreckig, das ist so. Und mir geht es dann wirklich nicht gut. Aber ich glaube, ich habe diese Gabe, das dann zu schreiben und das dann vielleicht anderen Menschen dadurch Mut zu vermitteln. Und ja, und das ist so ein ganz tiefer Punkt, der irgendwo von meinen Eltern mir übertragen worden ist und dass ich diese Gabe habe, um weiterzugeben.
Ja. Das begegnet uns ja auch recht viel. Also wir sind ja auch ab und zu, für die, die es nicht wissen, auf Lesungen gemeinsam unterwegs.
Genau, genau.
Ich darf ein paar deiner Bücher als Hörbücher sprechen. Mhm. Auch Im Himmel gibt es einen Bahnhof, habe ich mit Ines Niri zusammen eingelesen.
Ja, ganz toll, das muss ich nochmal sagen.
Danke. Und wenn wir auf Lesetour sind oder so irgendwo, dann ist es ja auch das, was die Zuhörer dann immer wieder zu dir auch sagen, dass sie eben genau diese Art und Weise, wie du da rangehst, die so mitnimmt und die so berührt. Und gerade Im Himmel gibt es einen Bahnhof, wird auch viel in der Hospizarbeit verwendet zum Beispiel, mhm, weil es eben auch so ein, ich sag mal, so eine Art und Weise ist, die, damit können religiöse Menschen etwas anfangen, aber auch Atheisten, einfach Menschen, die gar nicht religiös sind, weil du einfach so Metaphern schaffst für etwas und weil diese Emotion halt da ist und gleich ist und du das auf eine ganz interessante Art und Weise schaffst, den Menschen zu berühren, aber eben nicht einen nur in die blanke, pure Traurigkeit reinziehst, sondern du schaffst das immer so, dass das immer Hoffnung durchschimmert, egal in welcher Situation. So. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen mitnimmt und was ja auch viele sagen, so, hey Mensch, das Buch hat mir Kraft gegeben. So. Und ist auch naheliegend, wenn man mal drüber nachdenkt, warum du diese Bücher geschrieben hast. Du hast sie ja auch bestimmt nicht nur geschrieben, damit du den ganzen Tag weinen kannst, sondern du hast sie ja geschrieben, damit sie dir in irgendeiner Form und Art und Weise helfen und dir Kraft geben.
Genau, genau richtig. Und das ist es eben. Genau, hast du genau richtig auch so gesehen. Und das ist auch so. Jedes Mal, wenn ich dann ein Buch beendet habe nach so einer traurigen Phase.
Ja.
Ich will da jetzt nicht von Depressionen sprechen, ne? Aber es ist dann einfach so, ich tauche dann wirklich ein in diese Welt und ich lasse es auch zu, diese Traurigkeit. Ne?
Mhm.
Weiß aber auch ganz genau, wenn ich das jetzt beendet habe, dann kommt wieder der nächste Traum und diese nächste Sehnsucht nach was Tollem und nach wieder voller Energie. Und das ist halt, ich glaube, das ist so eine Art künstlerisches Sein, was ich da für mich selbst auch gefunden habe, um mit meinem Leben, mit meinen Sehnsüchten, Träumen, Ängsten, Traurigkeit, alles umzugehen. Weil das gehört für mich alles irgendwie zusammen. Und ja, und ich glaube, dadurch ist es halt auch so, dass das bei mir einfach auch unglaublich authentisch ist, weil ich es selbst erlebt habe.
Ja.
Und nicht irgendwie was, klar, es sind fiktive Geschichten, die ich schreibe,
mhm,
aber ich glaube, in jeder Zeile kann man spüren, dass da ein Mensch hintersteht, der seine Träume hat, seine Ängste hat, aber auch seinen Verlust auch offenbart, aber auch sieht danach, dass da wieder Hoffnung ist. Ne?
Ja.
Und das ist so. Das ist auch so bei mir. Das sind irgendwo immer dieses, und jetzt schlage ich den Bogen, weil wir irgendwo scheitert man irgendwo immer im Leben und dann ist man traurig und man hat Existenzangst oder man hat Verlustangst. Und das weiß ich noch ganz genau, als ich mich damals dann entschieden habe, aus Köln zu sagen, so, hey, dieses Schauspielbereich ist nichts mehr. Und ich habe dann teilweise auch noch in Moderationen gemacht, habe wirklich auch coole Sachen moderiert, wirklich richtig coole Sachen moderiert, ob es die Langnese Casting Tour ist, Happynese Casting Tour ist mit den No Angels zusammen, auf großen Bühnen gestiegen, Ringfest in Köln, auf der Bravo TV Bühne, auf einer großen Bühne zusammen mit dem großen Oliver Pocher moderiert.
Ja.
Solche Sachen habe ich alles gemacht. Ne? Also das sind so Sachen, die auch tief in mir drin sind. Aber ich habe gemerkt, das ist alles nicht meins.
Ja.
Ich bin nicht dafür geboren, so zu sein und so auch im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen oder mit anderen Leuten dieses so zu teilen. Das bin ich nicht. Und ich habe das damals gewusst, so, du kannst nur jetzt diesen Weg machen, wenn du Köln verlässt. Du musst alle Zelte abreißen da.
Ich hab,
und das war eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ich habe eines Morgens bin ich wach geworden. Ich hatte eine Wohnung in Köln und habe gesagt, so, wenn du jetzt nicht gehst, Jens, dann fällst du hier in ein ganz tiefes, dreckiges Loch. Ob dir es gefällt oder nicht gefällt, du gehst dann Sachen und machst Sachen, weil du ja auch Geld verdienen musst.
Klar.
Ob du das willst oder nicht machst, das ist nicht dein Weg. Entweder packst du jetzt deine Sachen, fährst nach Hause.
Ja.
Und nach Hause war damals bei Mutti.
Ja.
Klingt so krass, ne? Bei Mutti, aber war so.
Ja.
Weil das war eine Homebase.
Ja.
Hatte eine Beziehung in Köln. Ich habe alles stehen und liegen lassen.
Wahnsinn.
Ja, echt. Eine Nacht- und Nebelaktion. Und habe dann gesagt so, das geht nicht anders. Ich muss es machen. Bin bei Mutter gewesen. Bin da in mein altes Zimmer. Ja, und habe da erstmal so mich resettet.
Ja.
Und ja, war sicherlich für viele auch aus dem Freundeskreis aus Kölner Bereich, wo jetzt inzwischen immer noch die Freundschaften bestehen geblieben sind.
Ja.
Aber das war schon eine krasse Nummer. Ne? Aber ja. Ich wusste genau, hey, hier endet dieser Traum, dieser Weg, diese Sehnsucht von dem. Und wenn du jetzt nicht den Cut machst,
ja,
dann funktioniert das nicht mehr. Und dadurch habe ich halt durch diesen Cut, den ich gemacht habe, habe ich mich wieder neu geöffnet für neue Sachen. Mhm. Weil daraus sind verschiedenste andere Sachen entstanden. Das sind dann bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen, habe halt in dem Bereich TV-Spots gemacht, Marketing gemacht. Und dadurch hat sich wieder der nächste Weg entwickelt. Und das sind immer so Sachen. Das sind Step by Step und man muss vieles ausprobieren.
Ja. Ich glaube, es ist spannend. Also manche können sich ja auch vielleicht parallel schon irgendwie so einen zweiten Weg aufbauen. Das klappt vielleicht für manche, aber ich kann es schon nachvollziehen, dass man halt sagt, so, wenn ich jetzt bei diesem Weg einfach bleibe, dann kann ich nicht offen sein für Neues. So.
Ich war also, leider immer so krass. Also ich bin immer, was heißt leider? Leider ist der falsche Ausdruck. Leider nicht. Eigentlich ist es, für mich war es immer richtig, so wie ich es gemacht
ja.
habe. Ich habe auch immer geguckt, vielleicht muss man auch in diesen Bereichen irgendwo auch ein Egoist sein. Ein Egoist sein, weil man einfach lernen muss, an sich zu denken, an seine Träume, an seine Sehnsüchte, an seine Ziele, die man hat. Nicht mal Ziele. Aber ich glaube einfach mal, man muss erkennen, wann ein Weg ausgegangen ist.
Mhm.
So, dass man einfach feststellt, hey, dieser Weg, der war cool, der war für einen gewissen Zeitpunkt der richtige Weg. Aber jetzt geht er für mich in diesem Weg irgendwo nicht weiter. Und was kann ich machen? In welche Richtung will ich dann gehen? Mache ich jetzt einen kompletten Cut, dass ich in eine ganz andere Richtung gehe? Oder gehe ich diesen Weg weiter und bin vielleicht nicht mehr glücklich?
Ich finde es interessant, dass du das Wort Egoist in diesem Zusammenhang verwendest, weil ich kenne dich jetzt...
Habe ich zum ersten Mal jetzt auch gemacht, ja.
Ja, ich kenne dich jetzt ja auch, also ich glaube mindestens 10 Jahre. Und ich würde dich null als Egoist bezeichnen, weil du immer sehr viel, auch wenn du deine Entscheidungen triffst, so habe ich dich kennengelernt, denkst du immer ständig an die anderen mit, wo selbst ich dann teilweise sag so, ja, finde ich mega, aber vergiss dich nicht so. Mhm. Und deswegen finde ich das interessant, so das Wort jetzt, dass du es selbst verwendest, in diesem Zusammenhang, gut, Egoist ist in dem Sinne, man kann es negativ sehen, es ist ja aber nicht unbedingt so ein mega starkes negatives Wort, es kommt immer darauf an, wie man es auslegt. Ich glaube halt nicht so, dass du das so meinst, ich scheiß auf den Rest der Welt.
Nein, nein, ich meine dieses Egoist-Sein sich selbst gegenüber. Nicht,
okay.
nicht der Egoist gegenüber anderen Menschen,
ja.
sondern man kann Egoist sein sich selbst gegenüber.
Mhm.
So. Und ich meine, dieses Egoistisch-Sein heißt für mich einfach zu sagen, so zack, ich bin jetzt für mich egoistisch. Das heißt, in dem Moment tue ich vielleicht jemand anders weh, indem ich halt sage, so, ich mache jetzt diesen Weg, aber ich verletze ihn nicht dadurch. Ich verletze nicht ihn als Person oder denke nicht an ihn, sondern ich denke zwar in diesem Moment natürlich prinzipiell an mich, aber diese Sache, die ich jetzt tätige, dieses Egoistsein, mache ich für meinen Weg und nicht auf dem Weg des anderen.
Ja.
Okay. Klingt das gut? Klingt das falsch?
Nö, was heißt falsch? Also ich finde, so richtig oder falsch ist immer so eine Ansichtssache. Ne? So,
ja.
Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ja.
So, ne?
Ja.
Also ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, an sich selbst zu glauben, an sich selbst zu denken. Und das
manche
muss man
Wege
lernen.
Musst du auch so gehen.
Genau.
Weil wenn ich zum Beispiel diesen Weg nicht gegangen wäre in Köln, das war egoistisch. Ich habe an mich gedacht.
Ja.
An mein Leben, an meine Gesundheit, an dem, was ich werde. Ich habe nicht an die Leute gedacht, an meine Freunde vielleicht zum Beispiel, was die sagen, wenn ich auf einmal sage, ich gehe.
Ja.
Oder an meine Freunde zu diesem Zeitpunkt. Ich habe null an sie gedacht. Und das ist sicherlich
das ist egoistisch.
Das ist sehr egoistisch gewesen.
Ja,
genau, richtig. Das war sehr egoistisch. Und das hat mir auch danach auch sehr, sehr wehgetan.
Ja.
Ne? Aber es war nur dieser Weg.
Ja.
Weil wenn ich es nicht gemacht hätte, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre danach. Das
ja.
ist einfach so, wo ich sage, hey, Stop it. Es gibt so Punkte im Leben, wo man die Reißleine ziehen muss, meiner Ansicht nach. Mhm. Wenn man weiß, es geht in die falsche Richtung. Und wenn man das selbst bemerkt, das ist ein Zeichen dann irgendwo, dass deine Seele dir sagt, hey, hör zu, da geht irgendwo was falsch. Und wenn du das Glück hast, das zu bemerken, weil du sehr oft auf deine innere Stimme hörst, dann musst du das ziehen. Weil ich bin mir sehr sicher, wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, ich weiß nicht, vielleicht wäre ich irgendwann an Drogen geraten, an sonst was, weil ich einfach einen Weg gegangen wäre, der nicht meiner gewesen wäre, wo ich zwar mein Geld verdient hätte,
ja.
Ich hätte eine gute Position gehabt im Fernsehen, wäre alles toll gewesen, aber es wäre nicht meins gewesen. Und ich weiß auf vielen Partys damals, wie es gelaufen ist, hinter den Kulissen. Du kennst das selbst auch. Und
was?
Genau. Wir haben es natürlich alle nicht gemacht, natürlich nicht. Aber ich weiß ganz genau, ich wäre damals, wenn ich nicht diesen Weg gegangen hätte und nicht diese Reißleine für mich gezogen hätte,
ja.
Wüsste ich nicht, in welche Richtung es gegangen wäre.
Ja,
cool. Und ich glaube, es war der richtige Weg.
Ja, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Ich habe auch einige Erfahrungen gemacht, warum ich, glaube ich, jetzt heutzutage so ruhig und ausgeglichen wirke, wo immer Leute sagen, hey, wieso, so alt bist du doch gar nicht, warum bist du so ruhig?
Ich so, ja, stimmt, das ist ein Riesenvorteil. Ne?
So, ich habe halt auch viele Sachen erlebt und ich bin auch nicht immer ruhig, aber ich ruhe
davon
mir selbst.
Kann ich ein Lied singen. Wenn man dich mal erlebt als Regisseur und es läuft nicht so richtig, dann sagst du auch mal klar und deutlich, was los ist. Der arme Stefan, das weiß ich noch.
Namen redaktionell abgeändert.
Ja, genau, wir machen Pieps drauf nachträglich.
Ja, nein, aber das ist doch normal. Jeder Mensch ist nicht nur immer gleich. Es ist ja logisch, ne? Das ist, man spricht ja auch in der Psychologie, spricht man auch von 7 Identitäten, die ein Mensch hat.
Ja.
So, ne? Klingt jetzt erstmal ein bisschen spooky, sagen wir mal, ist ja schizophren oder so. Nee, aber nein, je nachdem, mit wem du auch zu tun hast, man kennt es vielleicht auch von früher, wenn man alte Freunde hat oder so aus der Schulzeit noch, die man seit 10 Jahren wieder trifft, dann unterhält man sich ganz anders mit denen und ist auf einmal wieder zurückversetzt wie damals. Und wenn du einen Chef hast, redest du mit dem natürlich auch anders als mit deinem besten Schulfreund oder so. Und das ist damit gemeint und das ist ja auch nur logisch. Und wenn man versucht, so einen inneren Einklang zu finden, dann ist es auch genau richtig so. Vielleicht verrätst du uns noch ganz kurz der Name Yandor. Also du hast vorhin ja schon mal gesagt, im Himmel gibt es einen Bahnhof und Windträume, so dein erstes Buch, was man von dir kennt, wo der Hauptcharakter Tom Gespräche mit dem Wind führt. Ganz malerisches Stück, was du dann auch irgendwann später dann wieder gemacht hast, als die Chroniken der Windträume mit einer Fortsetzung. Aber vielleicht ganz kurz noch Yando. Wie kam der Name zustande?
Ja, genau, da sind wir tatsächlich von abgekommen. Ich bin da ja so abgeschweift. Yando ist entstanden tatsächlich beim Fußball.
Mhm.
Und zwar hatten wir damals, das war dann schon so am Ende der Fußballkarriere. Also mehr oder weniger war das eine Hobbymannschaft, zwar im Verein drin, war, glaube ich, eine dritte oder vierte Mannschaft, die wir dann noch hatten, wo wir halt eben nur mit Just for Fun noch gekickt haben.
Ja.
Und waren alle schon ein bisschen älter und wir haben dann gesagt, ey, cool, wir müssen halt mal, wir nehmen das alles nicht so bierernst und wir geben uns jetzt auch mal Künstlernamen. Und naheliegend, dass wir dann die brasilianischen Künstlernamen genommen haben. Kennt man ja, Pelé, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho. So, das sind ja alles, die haben ja alle ellenlange Namen, die Brasilianer. Und das sind alles abgekürzte Künstlernamen. Und es gab damals ein Portal im Internet.
Mhm.
Da konntest du deinen Namen eingeben und da warf dann den brasilianischen Künstlernamen raus. So, und ich habe halt meinen Nachnamen und Vornamen genommen und daraus kam Yando. Und da habe ich gesagt, das ist cool. Klingt viel besser, wenn du jetzt irgendwie anfängst, moderne Märchen zu schreiben. So Jens Koch, das klingt ja wie so, ja, viel zu viele Köche verderben den Brei. Kannst du doch lieber mal einen schönen Künstlernamen nehmen. Und dann habe ich Yando genommen. Und ja, und irgendwie war dann Yando geboren. Ja, und inzwischen ist es ja so, dass die meisten mich eigentlich nur noch als Jando ansprechen. Jens ist echt irgendwie das Seltenste geworden. Und ich höre auch inzwischen tatsächlich echt auf Jando. Ne? Wenn jemand zu mir sagt, ey Jando, komm mal, dann stehe ich da. Ne? Das ist so. Also das ist echt inzwischen mein zweiter Name geworden. Und ich glaube, irgendwann werde ich ihn auch tatsächlich nochmal in mein Perso eintragen. Also irgendwann muss ich das, glaube ich, nochmal machen. Also es ist echt so, ist jetzt normal. Jens Jando Koch, so steht es überall fast schon. Und ja, sogar, glaube ich, Wikipedia hat es übernommen. Also es ist, ist krass.
Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal. Wir durften ja jetzt ein bisschen was von deiner Geschichte erfahren, dich so ein bisschen kennenlernen. Das ist natürlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Es gibt noch ganz, ganz viele spannende Sachen über dich zu erzählen. Du ziehst dich ja manchmal fürs Schreiben ein bisschen zurück, gehst auch mal auf die ein oder andere Insel, auf der du dann mal schreibst. Jetzt hast du natürlich hier auch ein tolles kleines Häuschen im Wald, wo du dich zurückziehen kannst und bist ganz bei dir, wenn du schreibst. So, wie ist es dann, wenn du deine Bücher veröffentlichst und Menschen das lesen? Wie nimmst du das wahr? Und vor allem, was passiert, wenn du dann im echten Leben auf die Menschen triffst und mit denen darüber redest?
Wow, gute Frage. Es ist echt sehr schwierig geworden. Also es ist so, früher dadurch, dass ich halt viel im Mittelpunkt gestanden habe und das auch genossen habe, so diesen Mittelpunkt im Mittelpunkt zu stehen. Das hat sich so gewandelt. Ich bin eigentlich lieber echt jemand, so der von hinten kommt.
Gut. Von hinten und dann Blutgrätsche.
Und dann Blutgrätsche, ganz genau, richtig. Nee, also es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich gerne im Hintergrund bleibe. Ja. Früher war es wirklich so, dass ich gerne den Mittelpunkt auch genossen habe. Und jetzt ist es halt für mich, es gehört dazu, wenn ein neues Buch rauskommt, dass man eine Lesetour macht oder Lesung macht oder auf Veranstaltungen geht. Das ist nun mal so. Das
klar.
Ist,
vielleicht nochmal, um ein bisschen zu konkretisieren, was okay. Ich so ein bisschen so...
Dachte, ich kann auch ein bisschen drum rumlabern.
Damit dachte, es ist ja halt auch so, es sind ja, wie du schon sagst, inspiriert von deinen Erlebnissen, Geschichten natürlich auch, fiktive Geschichten, aber inspiriert von dem emotionalen Kern von dir selbst. Und ist es dann, wenn du mit anderen Menschen über diese Geschichten redest, dann so fern von dir? Oder redest du da vielleicht auch gar nicht gerne darüber, weil es ja deine Erlebnisse sind? Es sind ja auch immerhin fremde Menschen, die dir begegnen. Und ich habe viel erlebt, dass die wirklich zu dir kommen. Die wollen sich wirklich gerne auch mit dir austauschen und wollen dir auch ihre Geschichte erzählen. Es ist ja wirklich so ein Austausch, der in denen beginnt. Und sehnt dich ja auch auf diese Art und Weise, wie du deine Bücher schreibst. Mhm. Vielleicht sowas meine ich, als Begegnung.
Ja, also klar. Natürlich begegnet mir es sehr oft, auch gerade auf Lesungen, dass Menschen mir ihre Lebensgeschichte erzählen. Und ich höre auch zu, aber es ist natürlich dann auf Lesungen auch begrenzt, ne? Weil man einfach nicht die Zeit hat, auch wirklich sich dann auf diese Person auch einzulassen. Und vor allen Dingen muss man ja auch dazu sagen, ich bin kein Coach, ich bin kein Psychologe, ich schreibe fantasievolle Geschichten, ich schreibe moderne Märchen. Das heißt, natürlich sind in diesen Märchen auch meine Geschichten drin verarbeitet. Aber nicht nur, es ist auch sehr, sehr viel Fiktives dabei. Mhm. Und daher ist es halt, versuche ich es halt schon irgendwo so abzugrenzen. Und für mich ist es einfach so, wenn ich ein Buch halt auch fertig geschrieben habe,
dass du so ein bisschen quasi auch damit abgeschlossen hast.
Ist das Kapitel auch so, wie ich das vorhin auch schon so sagte? Ich verarbeite dann sehr viel in diesem Buch. Und ich habe wenn ich das Buch dann sozusagen wirklich beendet habe, also das Rohmanuskript ist dann beendet und es liegt dann beim Verlag und der Verlag hat es abgesegnet, es ist durch Lektorat gegangen, dann ist für mich einfach auch irgendwo, da mache ich einen Cut tatsächlich. Ja. Und dann habe ich auch für mich, ich habe mir dann vieles von meiner Seele geschrieben. Es ist wie eine, das ist wie eine Therapie manchmal. Ja. Ist tatsächlich so. Und ich kann es aber dafür natürlich nur umso gut verstehen, dass Menschen, die es dann lesen, vielleicht in dieser Situation auch sind, wie ich es war. Und dann aber einfach auch sagen, hey, aber das hat mir auch Mut gemacht. Weil das ist ja auch das, was ich versuche, in meinen Geschichten halt rauszubringen. Dieses Mut machen.
Ja. Und gibt dir das dann auch Kraft, wenn andere Menschen zu dir kommen?
Kraft ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich freue mich ja. einfach, wenn ich von den Lesern und Leserinnen höre, hey, das hat mir gut getan, das hat mir bei meinem Kummer geholfen oder es hat mir neuen Mut gegeben, das hat mir meine Träume wieder gegeben. Ja. Hey, dann sage ich, das ist toll, das freut mich echt total, das ist schön.
Ja. Okay, ja, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, es war letztes Jahr, wo wir zusammen gelesen haben, wo eine Mama mit einem kleinen Mädchen zur Lesung gekommen ist und das kleine Mädchen war, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde schätzen so 6, 7, 8 maximal, glaube ich.
Ja.
Und ich dachte natürlich so, Mensch, klar, die Mama liest deine Bücher und kommt hin und nimmt das Kind mit zur Lesung. Und dann im Anschluss an die Lesung haben die mich aber angesprochen und die Kleine kam auf mich zu und hat mir einen Zimtstern geschenkt und so ein kleines Geschenk mitgebracht und hat dann eben erzählt, also die Mama hat das dann eben erzählt, dass die sich die Hörbücher immer anhören. Und als sie gehört hat von ihrer Mutter, dass wir da lesen.
Unsere Uhr.
Warten wir kurz ab, den Glockenschlag, ja. Genau. Es schlägt 5:12.
Ja, schon die ganze Zeit.
Als sie dann zu mir kam und gesagt hat, so Mensch, dass wir da lesen, hat die Kleine gesagt, ich will unbedingt zur Lesung, ich will mir das anhören. Und dann haben die mir gesagt, dass die zum Frühstück, weil die da auch gar nicht so oft so gerne reden und so, und hören die sich dann die Hörbücher an, um so gemütlich aufzuwachen und so. Und das war so, deswegen habe ich dich so gefragt, das war so abstrakt, weil du in dem Moment, wenn du alleine schreibst oder ich im Tonstudio sitze und die Hörbücher aufnehme, dann haben wir ja keinen Kontakt in dem Moment mit Menschen, sondern sind so bei uns. Und dann auf jemanden zu treffen, der das dann einfach wahrnimmt und dir dann sagt, oder diese Vorstellung, hey, es läuft jetzt bei anderen Menschen im Wohnzimmer oder so, oder? Und dass damit was passiert, so. Das fand ich halt so ein witziges Erlebnis oder so ein berührendes Erlebnis fast, wenn so ein kleines Mädchen auf dich zukommt, so, ne?
Total, total
schön. Die hören dich jeden Tag, die hören deine Geschichte jeden Tag, so. Und deswegen kann ich nur sagen, du scheinst auf jeden Fall eine Menge richtig gemacht zu haben, denn du bist jetzt seit einigen Jahren schon Bestseller-Autor, hast weit, weit, weit über 100.000 Bücher verkauft. Manche Bücher selber alleine haben sich ein einzelnes Buch weit über 100.000 Mal verkauft. Und ein interessanter Lebensweg, den du gegangen bist, eine interessante Geschichte. Und wir werden natürlich die nächsten Folgen auch noch immer mehr und mehr von dir erfahren und noch weitere Anekdoten hören. Wer weiß, vielleicht über den einen oder anderen Promi.
Da gibt es einiges zu ziehen. Zieht euch warm an, liebe Promis. Ja, aber und ich bin auch echt total gespannt drauf, auch von dir auch bald mehr zu hören, weil wir haben jetzt heute so viel von mir gehört in dieser Folge. Jetzt bist du auch mal dran, dass wir dich mal vorstellen, weil du hast auch so unglaublich viel schon gemacht in deinem Leben. Weil das, was du mich gefragt hast, da kann ich ja eine Menge auch auf dich projizieren und dann dich gleich fragen. Und das machen wir bei der nächsten Folge, oder?
Ich würde sagen, machen wir bei der nächsten Folge, reden über mich, über Schauspielerei, über Synchronsprechen, über das Regieführen.
Ja, cool.
Über, wie hast du schon gesagt, über das Halotri-Dasein, ja?
Ja, genau. Da habe ich ein schönes Wort wieder reingebracht.
Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören an alle da draußen.
Ja, vielen lieben Dank.
Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal.
Genau.
Bis dahin, haltet eure Sehnsüchte beieinander.
Und eure Träume vor allen Dingen, lasst sie fliegen.
Und macht einen harten Cut, wenn es nötig ist. Aber seid nicht ganz so egoistisch.
Genau, seid nicht ganz egoistisch. Seid immer fair zu allen anderen.
Macht's gut. Bis
tschüss,
bald.
Macht's gut. Tschüss.